بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter mit der Reue. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zur Reue führen, und zwar über die Bedingungen der Reue. Er sagt, wisse, At-Tawbah, also die Reue, besteht aus einer tiefen Reue, die einen festen Entschluss und einen aufrichtigen Vorsatz hervorbringt. Diese Reue entsteht aus der Erkenntnis, dass die Sünden den Menschen von seinem Geliebten trennen. Also jeder Muslim, der an Allah glaubt, sündigt nicht ohne Kummer und Sorge. Jeder Muslim, der noch ein gewisses Maß an Iman hat, der wird nicht in Ruhe sündigen. Auch wenn es von außen so aussieht. Ja, es gibt so einen Schauspieler, der ist Schauspieler, Musiker und so weiter. Auf jeden Fall, der sagt, ich wünsche mir eins. Man hat ihn gefragt, und was wünschst du dir so im Leben? Ja, wie, was Erfolg und so. Dann sagt er, ich habe nur einen Wunsch, dass ich nicht so sterbe. Und trotzdem macht er weiter. Also er ist in dieser Sucht. Das heißt also, es ist ein Unterschied zwischen demjenigen, den juckt es überhaupt nicht. Möge Allah uns davor bewahren. Der sieht das gar nicht ein, dass er aufhören soll. Das Herz ist ja tot. Möge Allah uns bewahren. Der andere hingegen, nämlich wir, möge Allah uns vergeben, wer von euch würde sich nicht wünschen, nie zu sündigen? Wer von euch würde sagen, nee, also ich wünsche mir schon ein paar Mal zu sündigen. Also wer von uns würde nicht sagen, also das ein Traum wäre es, dass ich nie an eine Sünde denke. Oder nicht? Wollen wir denn sündigen? Nein. Also im Inneren unseres Herzens, ja, Rabbi, wir wollen nicht. Wir wollen ein Leben leben, Salah, Koran, Siyah, oder nicht? Aber Shaitan, der ist ja auch noch da. Der vermasselt uns das. Unsere Seele, An-Nafs, sie hat Triebe. Aber der Glaube, das ist genau der entsprechende Punkt. Der Gläubige, der würde sich wünschen, nie wieder zu sündigen, den besten Charakter zu haben, eine Kopie des Propheten zu sein, alayhi salatu wassalam, oder nicht? Würden wir, ein Beispiel, ein Maßstab, wenn der Prophet sallallahu alayhi wasallam dich besuchen würde, wäre es dir egal? Okay, der ist da, aber ich lebe mein Leben. Oder würdest du dich zu Tode schämen? Das ist dieses Initial, das ist das Zeichen, dass da ein Funken Glaube ist. Möge Allah unseren Glauben stärken. Reue bedeutet den Schmerz des Herzens, wenn es erkennt, vom Geliebten getrennt zu sein. Ihr Kennzeichen sind anhaltende Trauer und häufiges Weinen. Das Weinen kann dazu kommen, ist keine Voraussetzung. Also At-Tawbah, auch ohne Weinen kann man bedauern. Nur natürlich, wenn das Bedauern einen überkommt und man in einer Sekunde, in einem Moment der reinen Seele an Allah denkt und wie gütig er zu einem ist und wie sehr er einen bedeckt und fürsorglich ist und so weiter, dann aufgrund dieser Scham weint man vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das Weinen ist keine Voraussetzung für die Reue, sondern es ist eine Folge der Reue. Wer erfährt, dass seinem Kind oder einem anderen geliebten Menschen ein schweres Unglück widerfahren ist, dessen Trauer dauert an und dessen Weinen nimmt zu. Ja, weil du weißt, du trennst dich von dieser Person, die du liebst. Diese Person ist nicht mehr da. Und was, möge Allah uns davor bewahren, von was trennen wir uns? Von der Liebe Allahs. Von der Gnade Allahs. Von der Barmherzigkeit Allahs. Aber, Alhamdulillah, dass Allah Azza wa Jal uns immer wieder aufnimmt. Immer wieder die Reue annimmt. Doch wer ist einem Menschen lieber als seine eigene Seele? Welche Strafe ist schlimmer als das Höllenfeuer? Welcher Hinweis auf eine bevorstehende Strafe ist deutlicher als die Sünden? Und wessen Nachricht ist wahrhaftiger als die des Gesandten sallallahu alaihi wasallam? Wenn ein Arzt ihm mitteilen würde, dass sein Kind von seiner Krankheit nicht genesen werde, würde ihn dies sofort mit tiefer Trauer erfüllen. Möge Allah unsere Kinder bewahren. Dabei ist ihm seine eigene Seele noch lieber als sein Kind. Allah, also lieber als sein Kind, Allah und sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, wissen unendlich mehr als jeder Arzt. Das Höllenfeuer ist schlimmer als der Tod. Und die Sünden weisen noch deutlich auf Allahs Zorn und die Gefahr des Höllenfeuers hin, als eine Krankheit auf den bevorstehenden Tod. Also er sagt, wenn einer deiner Angehörigen erkrankt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Er stirbt, möge Allah unsere Kranken heilen und uns vor den Krankheiten bewahren. Und dann fängt ja das neue Leben an, als Gläubige. Das Leben im Barzach, im Grabe, das Grab wird ausgeweitet, soweit das Auge sehen kann. Ja, wenn du da rumfährst, ja, und du bist hier Saarschleife oder so, ja, dann musst du dich daran erinnern, als ob das dein Grab wäre. So allweit und breit, Wasser, Berge, Täler, Bäume, Früchte. Ja, und da spazierst du bis Yawm al-Qiyamah, bis es heißt, jetzt werden die Menschen wieder auferstehen. So, das heißt, der Tod, er ist schmerzhaft, aber es ist nicht das Ende, sondern der Übergang. Aber der Tod des Herzens, das kann das Ende bedeuten, möge Allah uns bewahren. Dann würde nämlich das bedeuten, dass im Grab eben nicht die Saarschleife wartet, ja, oder ähnliches, so Niagara-Fälle oder Allahu A'lam in Neuseeland, Malediven, ja, jeder von was er träumt eben, sondern möge Allah uns davor bewahren, eine Grube des Höllenfeuers, möge Allah uns davor bewahren. Das, wenn man nicht bereut, aber darum geht es ja. Es geht darum, dass wir immer wieder bereuen. Der Reumütige sollte daher sorgfältig prüfen, ob er versäumte Gebete nachzuholen hat oder Gebete verrichtet hat, denen eine Voraussetzung fehlte, etwa weil er in unreiner Kleidung betete oder aufgrund von Unwissenheit eine fehlerhafte Absicht fasste. All diese Gebete muss er nachholen. Ebenso muss er versäumtes Fasten, nicht entrichteter Zakat, einen unterlassenen Hajj oder andere verpflichtende Handlungen vollständig nachholen. Er soll dies gewissenhaft untersuchen und alles Versäumte nachholen. Also die Pflichten, die man versäumt hat, muss man nachholen. Was die Sünden betrifft, so sollte der Mensch von dem Zeitpunkt seiner religiösen Mündigkeit, ab der Pubertät also, an jede einzelne Verfehlung betrachten und darüber nachdenken. Wo sollen wir dann da bitte schön anfangen? Da haben wir doch den Überblick schon lange verloren. Seit Pubertät, kennst du deine Sünden seit der Pubertät? Möge Allah uns unsere Sünden vergeben. Ja Rabbi, vergib uns, was wir wissen und was wir nicht wissen. Alles, was ausschließlich zwischen ihm und Allah steht, wird durch aufrichtige Reue und das Bitten um Vergebung bereinigt. Danach soll er die Schwere seiner Sünden bedenken und für jede einzelne Verfehlung eine entsprechende gute Tat verrichten, die ihr entgegenwirkt. Er soll so viele gute Taten vollbringen, wie seinen schlechten Taten entsprechen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in den ersten Stunden der Nacht. Gewiss, die guten Taten lassen die schlechten vergehen. Das ist der Tagesablauf des Gläubigen. Er wird ja kein Engel. Er ist kein Prophet, sondern er ist die ganze Zeit am Saubermachen. Kennt ihr die Leute, die sehr, sehr, wie soll man sagen, was Reinheit angeht? Ja, ein Stäubchen und zack, wird sofort sauber gemacht. Ein Tropfen, zack, wird sauber gemacht. So sollte eigentlich ein Muslim sein. So sehr sensibel, was Reinheit angeht. Ich habe gesündigt, Astaghfirullah. Ich habe gesündigt, beten. Ich habe gesündigt, Koran lesen. Ich habe gesündigt, spenden. Ich habe gesündigt, fasten. Ich habe gesündigt, gute Taten vollziehen. Am laufenden Band. So wie gesagt, jemand hat irgendwo etwas Schmutz, zack, wird gereinigt. Zum Beispiel beim Kochen. Gibt ja zwei Methoden, glaube ich. Ich bin kein Koch, ja, aber die einen sagen, okay, ich reinige alles am Ende. Die anderen sagen, jeder Schritt sofort erst sauber machen. Oder gibt's nicht, diese Leute? Ja. Egal, zack, 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 sauber machen. Zack, 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 Teller benutzt, Schüssel benutzt, sauber. Die anderen, alles in die Spülmaschine am Ende. Das Problem ist, was ist, wenn du nicht so lange lebst, bis du die Spülmaschine anmachst? Gut, beim Geschirr ist nicht so schlimm, aber bei Sünden schon. Und das ist ja der Grund, warum wir an fünf verschiedenen Zeiten beten sollen. Warum beten wir nicht alle an einem Moment und dann eine halbe Stunde? Ja, weil, ich sage immer wieder dieses Beispiel, stell dir vor, du hast einen Termin und du arbeitest auf dem Bau unter Tage, ist egal wo, du schwitzt und wirst dreckig auf deiner Arbeit. Und jetzt hast du einen Termin, du weißt aber nicht wann. Und du sollst jetzt nicht in diesem üblen Geruch da vor diesem Verantwortlichen stehen. Was ist jetzt besser? Entweder um 8 Uhr morgens eine Stunde baden oder um, sagen wir mal, 20 Uhr am Ende der Schicht eine Stunde baden. Bringt das was? Was ist, wenn du eine Stunde um 8 Uhr morgens gebadet hast und um 16 Uhr kommt dieser Chef da, herzlichen Glückwunsch, jetzt schwitzt du wieder und bist wieder dreckig. Und wenn du erst um 20 Uhr badest, eine Stunde, das bringt auch nichts. Was ist, wenn er um 8 Uhr da ist? Sondern was ist das Effektivste? Alle 1-2 Stunden, 10 Minuten frisch machen. Oder nicht? Und was ist unser täglicher Termin? Auf wen warten wir tagtäglich? Malakul Maut. Der Engel des Todes. Wann wird er kommen? 8 Uhr morgens, 6 Uhr abends, 12 Uhr mittags, Allahu a'lam. Aber mach dich frisch. Er wird kommen. Heute, morgen, übermorgen, nächste Woche. Er wird kommen. Das ist sicher. Der Termin ist der sicherste Termin auf dieser Welt. Also warum verschiebst du deine Dusche immer mehr, immer mehr, immer mehr? Das heißt also, der Muslim, selbst wenn er sündigt, macht er die guten Taten. Ja, aber dann nimmt er die Sünde auf die leichte Schulter. Nein, nein, nein. Es tut ihm ja leid. An-nadamu tauba, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bedauern ist Reue. Also es tut mir leid. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte es nicht gemacht. Mir wäre es viel lieber, ein Leben ohne diese Sünde. Bist du so? Ja, also bereust du die Sünde. Aber der andere, der nicht bereut, es ist gut, dass ich gesündigt habe, ich habe überhaupt keine Gewissensbisse deswegen und Allah vergibt sowieso alles. So darfst du nicht denken. Es tut dir gar nicht leid und Allah vergibt sowieso alles. Ja, Allah vergibt alles. Für wen? Für denjenigen, der bereut, der sagt, es tut mir leid, der um Entschuldigung bittet. النبي صلى الله عليه وسلم sagt, وأتبع السيئة الحسنة تمحها. Lass auf eine schlechte Tat eine gute folgen, sie wird sie auslöschen. Und deswegen sagen die Ulama, es mag sein, dass eine Sünde einen ins Paradies führt. Und es mag sein, dass eine gute Tat jemanden in die Hölle führt. Ja, wie soll ich jetzt sündigen und nichts mehr Gutes tun? Nein, das bedeutet, es mag sein, dass irgendwann nach einer Sünde du sagst, es geht so nicht mehr weiter, ich muss beten. Also betest du. Ohne diese Sünde hättest du nicht so viel gebetet. Ohne diese Sünde hättest du nicht so viel gefastet, hättest du nicht so viel Koran gelesen. Du sagst, ich muss jetzt ein Juz lesen, wegen dieser Sünde. Ohne diese Sünde hättest du nicht so viel gelesen. Deswegen sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah, er listet die Weisheiten auf, warum Allah uns manchmal nicht rettet vor Sünde. Du willst nicht vor seinem Tor stehen, vor dem Tore Allah subhanahu wa ta'ala. Du willst nicht näher kommen. Also fällst du hin. Dann wirst du um Verzeihung bitten. Dann bist du da. Ja, Rabbi, ich brauche dich. Ja, Rabbi, ohne dich bin ich... Ja, warum muss es erst geschehen, wenn du ausrutschst? Normalerweise, ja, Rabbi, ich bin da, ohne Sünde. Ja, Rabbi, ich liebe dich. Ja, Rabbi, ich brauche dich. Aber leider sind wir so vergesslich, so im Leben ertrunken. Wann kommen wir wieder zu Allah? Alleine geht's nicht. Okay, dann rutsch aus. Jetzt bist du wieder da bei Allah subhanahu wa ta'ala. Normalerweise, jetzt Allah azza wa jalla erhaben ist ja über jegliche Gleichnisse. Du müsstest eigentlich so eine Kontrolle einmal im Jahr beim Arzt machen. Ach was, geh nicht. Ach was, geh nicht. Ach was, geh nicht. Okay, jetzt wirst du krank. Jetzt musst du. Warum bist du nicht vorher zum Arzt? Warum hast du dich nicht kontrollieren lassen? So ein Check-up. Warum? Du willst nicht? Okay, bitteschön. Jetzt mit der Krankheit, jetzt musst du zum Arzt. Das heißt, manchmal behandelt dich Allah Jalla Jalaluhu, damit du, er will dich als Nachbarn des Propheten sehen, alayhi salatu wassalam. Ja, soll ich jetzt sündigen, damit ich Nachbarn des Propheten werde, alayhi salatu wassalam? Nein, sollst du nicht. Kämpfe gegen deine Sünden. Aber wenn du gesündigt hast, verliere nicht die Hoffnung, sondern überlege, ja Rabbi, du bist der Allweise. Was willst du mir mit dieser Sünde sagen? Du hättest mich retten können. Wie Ibn al-Jawzi, rahimahullah, sagte, hätte er dich geliebt, hätte er dich gerettet. Das ist ein Grund, warum er dich rettet. Das ist nicht der einzige. Weil er dich liebt. Aber es kann auch sein, er rettet dich nicht, weil er dich liebt. Weil du auf die Nase fallen musst, damit du aufwachst. Damit du zurückkehrst zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also diese Aspekte sollst du nicht dich daran erinnern vor der Sünde. Ah ja, okay, Allahs Weisheit. Nee, nicht vor der Sünde. Vor der Sünde, ja Rabbi, bitte rette mich. Ja Rabbi, ich weiß nicht, ob ich die Sünde überlebe. Ja Rabbi, bitte, vielleicht kommt Malakul Maut genau in dieser Sekunde. So, auf der anderen Seite, du bist weg, süchtig, du bist nicht bei Sinnen und so weiter und so fort. Jetzt ist es passiert, die Sünde. Ja, Rabbi, rette mich. Du bist gerade am Ertrinken. Da sagst du auch nicht, okay, ich ertrinke. Sondern du rufst nach Hilfe. Also rufe Allah Azza wa Jalla, rette mich. Du weißt, dass ich schwach bin. Du hast versprochen, jene zu retten, die dich anflehen. Also rette mich. Ein Beispiel hierfür ist, dass jemand das Hören verbotener Vergnügungen dadurch sühnt, dass er den Koran hört und an Versammlungen des Gedenkens Allahs teilnimmt. Wer den Mushaf ohne rituelle Reinheit berührt hat, soll dies dadurch wieder gut machen, dass er den Mushaf ehrt, häufig darin liest, wenn möglich sogar einen Mushaf schreiben lässt oder selbst schreibt und ihn als fromme Stiftung spendet. Ja, heute brauchst du nicht mehr zu schreiben, es wird ja gedruckt. Aber du kannst ihn spenden als Stiftung, also dass er gelesen wird in einer Moschee. Wer Wein getrunken hat, soll dies dadurch sühnen, dass er erlaubte Getränke spendet. So soll der Mensch stets den Weg des Gegenteils wählen. Krankheiten werden schließlich mit ihrem Gegenteil behandelt. Dies betrifft die Angelegenheiten zwischen dem Diener und Allah. Also die Sünden die zwischen dem Diener und Allah sind, wie er Beispiele gemacht hat. Also, bei der Reue, es ist kein Muss, aber es wäre passend, genau die Gaben, die du missbraucht hast, nutze sie, um es wieder gut zu machen. Mit was hast du gesündigt? Mit Augen? Dann tue Gutes mit Augen. Du hast irgendwo geguckt, wo Haram ist, guck in Mushaf, in den Koran rein. Guck in ein islamisches Werk rein. Guck auf die Hand deiner Mutter und küsse sie. Die Sünde, mit was hast du sie begangen? Mit der Zunge? Ich habe gelästert. Dann soll ich natürlich über diese gleiche Person gut reden, loben. Plus Koran lesen, Dhikr. Ich habe mit der Hand gesündigt, also tue ich Gutes mit der Hand. Ich habe mit den Beinen gesündigt, ich bin irgendwo hin, wo Haram ist. Also mache ich mich auf, ich gehe in die Moschee. Ich mache eine Umrah, ist ja egal was. Ich gehe, besuche die Verwandten. Versuche, so gut es geht, den Körperteil oder das Körperteil zu reinigen, mit dem du gesündigt hast, damit es nicht verbrannt wird in der Hölle. Du reinigst es, du wäschst es, damit es nicht schmoren muss in der Hölle, möge Allah uns bewahren. Was das Unrecht gegenüber den Menschen betrifft, also es gibt ja Sünden, da hast du keinem Menschen was angetan. Du hast nicht gebetet, hast du irgendeinem Menschen was angetan? Nein. Du hast nicht gefastet, hast du irgendeinem Menschen was angetan? Nein. Du hast Alkohol getrunken, hast du irgendeinem Menschen was angetan? Nein. Gut, wenn du betrunken bist, hast du ihn zusammengeschlagen, okay. Aber ich meine jetzt, bevor wir dazu kommen, möge Allah uns davor bewahren, überhaupt Alkohol zu trinken. Aber das sind Sünden zwischen dir und Allah. Aber jetzt geht's um Sünden zwischen dir und den Menschen. Stehlen, beleidigen, gewalttätig sein gegenüber diesen Menschen. Was das Unrecht gegenüber den Menschen betrifft, so ist darin zugleich ein Ungehorsam gegenüber Allah enthalten, denn er hat das Unrecht gegenüber seinen Dienern verboten. Wer sie unterdrückt, hat damit sein Verbot übertreten. Auch dies wird zunächst durch aufrichtige Reue, den festen Entschluss, nie wieder zu einer solchen Tat zurückzukehren und durch entsprechende gute Taten wieder gut gemacht, wie bereits erwähnt. Also die Säulen der Reue sind was? An-Nadam, bedauern. Dann, dass man die Sünde sofort abbricht. Sag's nicht, okay, es tut mir leid, aber ich mache die Sünde jetzt weiter. Ich bin gerade am Sündigen, möge Allah uns bewahren. Zum Beispiel jemand raucht oder trinkt Alkohol oder nimmt gerade Drogen. Und er sagt, okay, ich bereue, aber die Spritze noch. Das ist keine Reue, möge Allah uns bewahren. Sondern Abbruch der Sünde. Natürlich, wenn ich zur Reue erst komme nach der Sünde, gibt es nichts abzubrechen. Die Sünde leider ist schon begangen. Also, bereuen, es tut mir leid. Warum mache ich das eigentlich? Wie konnte ich nur? Zweitens, Abbruch, Cut. Drittens, ja Rabbi, ich will es nie wieder machen. Einige haben ein Problem mit diesem dritten Aspekt, weil sie denken, aber ich weiß, dass ich es wieder mache. Ja, das heißt ja nicht, dass du es willst. Nur weil du weißt, ich bin so schwach, heißt es ja nicht, dass du es willst. Jeder, der, noch einmal, der an Allah glaubt und der Allah liebt und der Allah sehen will, Yawm al-Qiyamah, will nicht sündigen. Es ist ein Unterschied, ob ich es will oder ob ich es vorhabe. Also, ob ich mir sage, ja, ich muss es nochmal tun. Oder will ich es? Oder ob ich zu schwach bin und ich befürchte, ich glaube, ich fall wieder auf die Nase. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Was ist Bedingung für die Reue? Du sollst es dir nicht mehr vornehmen, nicht planen. Ja, nächste Woche nochmal. Sondern, ja Rabbi, bitte nicht. Und zack, wenn es nochmal passieren sollte, ja Rabbi, bitte vergib mir. Er sagt, so soll er dem Schaden, den er Menschen zugefügt hat, Wohltaten entgegensetzen. Hat er Vermögen widerrechtlich genommen, soll er aus seinem erlaubten Besitz spenden. Hat er die Ehre anderer verletzt, soll er die rechtschaffenen Menschen loben. Hat er Menschen getötet, soll er Sklaven freilassen. Ja, heutzutage gibt's das nicht. Sklaven freilassen, aber dafür kannst du ja trotzdem Menschen retten, die erkrankt sind oder irgendwie in Not geraten sind. Das ist ja auch eine Rettung. Versuche, Menschen zu retten aus einer Situation. Ja, einen Sklaven damals zu kaufen, das war ja auch nicht billig. Also, wenn die Ulama sagen, oder Allah Jalla Jalaluhu bei Tötungsdelikten, ja, aus Versehen, sagt ja Allah subhanahu wa ta'ala, man soll Sklaven befreien. Okay, ich kann jetzt keinen Sklaven befreien, es gibt keine Sklaven. Und ich habe einen Autounfall, ich habe einen umgebracht, möge Allah uns davor bewahren. Ja, Rabbi, bewahre uns vor allen Unfällen. So, dann sollst du, abgesehen vom Schmerzensgeld, noch einen Sklaven befreien. Beides. So, jetzt gibt's keinen Sklaven. Wie viel kostet ein Sklave früher? Allahu a'lam, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es wäre vielleicht so, dass du die Existenz eines Menschen gründest, ihn und hilfst, dass er einen Job bekommt. Du machst ihm irgendeinen Laden auf. Ja, es müssen jetzt keine hunderttausende Euros sein, ja, aber mach was. Du weißt, okay, das kannst du nicht erreichen, aber dieses Niveau an Einsatz, das sollst du trotzdem zeigen. Möge Allah uns vor dem Töten bewahren. Er sagt nun, das ist was, nur damit du die Sünde bereust, wegen deiner Beziehung zu Allah. Dies genügt jedoch nicht hinsichtlich der Rechte Allahs. Selbst wenn er all dies getan hat, ist er nicht von den Rechten der Menschen befreit. Also Allah wird dich noch zur Rechenschaft ziehen. Du kannst nicht sagen, okay, ich habe ihn bestohlen, ich spende jetzt 10 armen Leuten das Essen und das war's. Nein, 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 das sollst du tun. Ob es 10 oder 100 sind, ist jetzt, die Anzahl ist jetzt nicht relevant. Du sollst es tun, warum? Weil du ein Gebot Allahs missachtet hast. Aber war es das jetzt? Wie bei Alkohol trinken oder was anderes? Nein, du musst zusätzlich dazu es wieder gut machen. Du musst diesem Menschen sein Recht wieder zurückgeben. Er sagt also, selbst wenn er all dies getan hat, ist er nicht von den Rechten der Menschen befreit, bis er sich von ihren Ansprüchen gelöst hat. Die Ansprüche der Menschen betreffen entweder das Leben, das Vermögen, die Ehre oder die Verletzung ihrer Gefühle. Hat jemand einen Menschen versehentlich getötet, muss das Blutgeld, ja, oder Schmerzensgeld nennt man das dann, ja, dir, ja, an die Berechtigten gezahlt werden, entweder von ihm selbst oder von seiner Verwandtschaft. Also im Islam gilt, ist es so, je nach Konstellation und Fall. Nicht nur der Täter muss dieses Blutgeld zahlen, sondern auch seine Verwandten. Was können die Verwandten dafür? Die haben ihn nicht umgebracht, damit die Gesellschaft aufeinander aufpasst. Dass du dir nicht sagst, was mein Cousin macht, ist mir sowas von egal, soll er machen, was er, das ist ein Drogendealer und ein Massenmörder und Vergewaltiger, was geht, nee, das geht dich was an, weil wenn er was anstellt, bist du auch dran. Denn dann wird die Familie, die Großfamilie darauf achten, ob einer von denen auf die schiefe Bahn kommt oder nicht. Dann entweder von ihm selbst oder von seiner Verwandtschaft, die dafür haftet. Hat er vorsätzlich getötet, das war was? Versehentlich. So unterliegt er der Vergeltung, dann wird er bestraft. Was das Vermögen angeht, zu den Vergehen gegen das Vermögen gehören widerrechtliche Aneignung, Veruntreuung, Betrug, Täuschung bei Geschäften. Der Täter ist verpflichtet, das Unrecht vollständig wieder gut zu machen, indem er das Vermögen seinen rechtmäßigen Besitzern zurückgibt und sich davon befreit. Er soll die Geschädigten aufsuchen oder ihnen schreiben, ihnen ihre Rechte zurückgeben und sie um Verzeihung bitten. Hat er jedoch so viele Menschen geschädigt, dass er nicht mehr in der Lage ist, alle Ansprüche vollständig zu erfüllen, so soll er alles leisten, wozu er imstande ist. Bleibt ihm danach kein anderer Ausweg, muss er möglichst viele gute Taten vermehren. Denn am Tag der Auferstehung werden diese guten Taten als Ausgleich für die Geschädigten genommen und auf ihre Waagschalen gelegt. reichen seine guten Taten nicht aus, werden ihre schlechten Taten auf ihn übertragen und seiner Last hinzugefügt. Möge Allah uns davor bewahren. Und das sagte ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wisst ihr, wer bankrott ist? Ja, also im Ruin ist? Al-Muflis. Da sagten die Sahaba, also bankrott, also jemand, der im Ruin ist, ist derjenige, der kein Geld hat. Ja, keine Gold- oder Silbermünzen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bankrott ist derjenige, der kommt mit Gebet und Fasten, aber er hat den beleidigt und er hat den schlecht behandelt und er hat diesen Unrecht zugefügt. So werden seine guten Taten den anderen ausgezahlt. Und wenn das nicht reicht, werden die Sünden ihm übertragen. Möge Allah uns davor bewahren. Dies gilt für Ansprüche, die noch als Schuld bestehen, sowie für vorhandenes Vermögen. Wenn ich die Leute nicht mehr erreiche, ich habe irgendjemand Geld weggenommen, jetzt erreiche ich ihn nicht mehr, dann spendest du in seinem Namen. Wenn du ihn erreichen kannst, aber es würde dir Probleme, also man, auch in Deutschland muss man sich ja selbst nicht belasten, ja. Das heißt, wenn ich das sagen würde, würde ich mich selbst belasten, brauchst du es nicht, aber gib ihm sein Geld. Werf es in den Briefkasten, lau allem, wie du das machst, inkognito, ja. Auf jeden Fall, Hauptsache am Ende kriegt diese Person sein Recht wieder. Besitzt jemand Vermögen, dessen Eigentümer oder Erben unbekannt sind, soll er dieses stellvertretend für sie als Almosen spenden. Hat sich erlaubtes und unerlaubtes Vermögen vermischt, soll er den unerlaubten Anteil nach bestem Wissen und Gewissen schätzen und diesen Betrag als Almosen geben. Also wenn ich nicht mehr weiß, wie viele Jahre habe ich angelogen, wie viele Jahre habe ich betrogen, abschätzen und diesen Betrag, den ich illegal erworben habe, spenden. Oder, wenn der bekannt ist, die Person zurückgeben natürlich. Ja, aber wir reden jetzt davon, ich weiß nicht mal, wo der ist. Allahu a'lam. Er ist gestorben. Ja, seine Erben, die haben Anspruch auf dieses Geld. Wie gesagt, du musst nicht sagen, guten Tag, ich bin der Räuber, ja, Hotzelblotz, ja, von vorgestern, ja, oder von vor 10 Jahren. Sondern, guten Tag, salam alaikum, bitte. Warum? Salam alaikum. Und geh weiter. Verletzung der Ehre und des Herzens. Wenn die Ehre eines Menschen verletzt oder sein Herz verwundet hat, wer die Ehre eines Menschen verletzt oder sein Herz verwundet hat, soll den Betroffenen aufsuchen und ihn um Vergebung bitten. Dabei muss er ihm das begangene Unrecht genau benennen, denn eine allgemeine gehaltene Bitte um Verzeihung genügt nicht. Es kann jedoch Fälle geben, in denen die genaue Offenlegung das Leid nur noch vergrößern würde. Etwa wenn man jemanden heimlich mit einem Makel verleumdet hat, den dieser selbst nicht kennt, oder wenn man mit der Ehefrau seines Nachbarn Unzucht begangen hat. In solchen Fällen soll man sich bemühen, den Betroffenen mit Freundlichkeit und Wohltaten zu behandeln und ihn allgemein um Verzeihung bitten, ohne die Einzelheiten zu nennen. Das heißt also, es kommt auf die Sünde an natürlich. Wenn am Ende der Sünde es zu schlimmen Reaktionen kommen kann, dann sagst du natürlich nicht, guten Tag, ich habe deine Wohnung gestern verbrannt. Ja. Sondern du versuchst, so gut es geht, es wieder gut zu machen, ohne dass du, wie gesagt, dich belastest. Aber du hast ihn zugeparkt, ja. Sag mal, tut mir leid, ich habe gestern zugeparkt. Oder, tut mir leid, ich habe dein Auto getroffen. Ja, ich war mit dem Fahrrad. Ahlan, Sheikhna. Ahlan, ahlan, ahlan. Asif jiddan, wallahi. Ta'akhartana, Allah yiftah alaykum, Sheikhna. Allah yibarik fikum, Mawlana. Allah yizidkum kul khair. Astaudi'ukum Allah alladhi la. Inshallah, jazakum Allah khairan. اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله صلى الله يحفظكم يا رب بسم الله also wo waren wir stehen geblieben Genau. Also wenn ich irgendwas gemacht habe, und es geht jetzt nicht um Leben und Tod oder lauern, wie die Reaktionen der Menschen sein werden, dann kann ich sagen, tut mir leid, ich habe dein Auto getroffen oder so hier, ja, und es wieder gut machen. Aber wenn es Sünden sind, wo leider einige falsch reagieren würden, dann natürlich nicht offenlegen, sondern es wieder gut machen, so gut es geht. Ist der Geschädigte bereits verstorben, kann das Unrecht nicht mehr direkt wieder gut gemacht werden. Dann bleibt nur möglichst viele gute Taten zu verrichten, damit sie ihm am Tag der Auferstehung als Entschädigung gegeben werden. Rettung gibt es nur, wenn die guten Taten schließlich die schlechten überwiegen. Ja, und deswegen, Barakallahu fikum, du musst dir bewusst machen, wem habe ich Unrecht angetan? Wen habe ich verletzt? Und dass du es wieder gut machst. Natürlich, solange diese Person lebt, direkt. Ein Geschenk. Ja, besonders, wenn es Angehörige sind, Familie, oder Menschen, mit denen du regelmäßig Kontakt hast, auf der Arbeit, Schule und so weiter. Du hast was getan, mach es wieder gut. Einige sind sich zu stolz. Ja, der Muslim nicht. Ganz im Gegenteil. Der Muslim kehrt zur Wahrheit zurück und der Muslim versucht immer, alles wieder gut zu machen, so gut es geht. Zu den Bedingungen einer aufrichtigen Reue gehört, dass der Mensch den festen Entschluss fasst, künftig weder zu dieser Sünde noch zu ähnlichen Sünden zurückzukehren. Diesen Entschluss muss er mit voller Überzeugung und Ernsthaftigkeit fassen. Das gleicht einem Kranken, der weiß, dass Obst seiner Krankheit schadet. Deshalb fasst er den entschlossenen Vorsatz, während seiner Krankheit keinerlei Obst zu essen. Dieser Entschluss ist im Augenblick seines Vorsatzes aufrichtig, auch wenn später die Begierde über ihn siegen könnte. Nochmal. Dieser Entschluss ist im Augenblick seines Vorsatzes, besonders genau am Ende der Sünde, jetzt der Gläubige, der wird sich sagen, ja Rabbi, bitte nie wieder. Ja Rabbi, bitte nie wieder. Nie wieder. Weil der Shaitan lässt ihn eine Sekunde los. Okay, ich hab dich. So, das war's. Deswegen kommt man wieder zu sich. Was passiert jetzt gerade? La hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah, ya Rabbi, warum habe ich das getan? Und so. In einem Moment, wo der Einkehr, ja Rabbi, nein, das war's. Aber jetzt kommt der Shaitan wieder. Die Seele ist ja gestillt gerade, hat ja ihren Kick bekommen, ist ruhig. Was ist eine Sucht? Die entsteht schon wieder, dieser Drang. So, jetzt die Frage. Als ich nach der Sünde mir fest vorgenommen habe, diese Sünde nie wieder, bis Yawm al-Qiyamah, werde ich sie nie wieder tun. Aber jetzt spüre ich wieder einen Drang. War ich ein Heuchler in dieser Sekunde? Nein. Was sagt er? Dieser Entschluss ist im Augenblick seines Vorsatzes aufrichtig, auch wenn er später die Begierde über ihn siegen könnte. Solange sein Entschluss im Zeitpunkt der Reue nicht ernsthaft und fest ist, gilt seine Reue nicht als vollständig. Also darum geht es. Wenn du einen klaren Kopf hast und sagst, ja Rabbi, nein, bitte nicht. Das war die Reue. Und was haben wir davon? Also die Sünde ist weg. Worum geht's denn? At-taubatu tajubbu ma qablaha. Die Reue löscht, was davor ist. Du hast gesündigt. Ja, Rabbi, es tut mir leid. Die Sünde ist weg. Du musst es ernst machen. Es muss dir leid tun. Nicht dieses, es tut mir nicht leid, aber ja, Rabbi, vergib mir. Nicht so. Was heißt, es tut mir leid? Ich hätte mir gewünscht, mein Leben wäre ohne diese Sünde. Das ist Bedauern. Ich hätte mir gewünscht, dass ich diese Sünde nicht begangen hätte. Das ist Bedauern. So, das empfinde ich wirklich. Okay, dann hast du bereut. Freust du dich auf die nächste Sünde? A'udhu billah, ich freue mich gar nicht auf die nächste Sünde. Ja, Rabbi, bitte nicht, bitte nicht. Siehst du, das ist der Vorsatz, es nicht mehr zu tun. Der andere, der das nicht tut, der freut sich schon auf diese, ja, okay, nächste Woche. Der andere, der sich nicht freut, der sagt, ja, Rabbi, bitte nicht, bitte nicht. Nächste Woche bin ich wieder alleine. Nächste Woche bin ich wieder da. Nächste Woche bekomme ich das Geld. La haula wa la quwwata illa billah. Ich kann mit Geld nicht umgehen. Zum Beispiel Spielsucht oder sowas. Ja, Rabbi. Oder ist ja egal, was für eine Sünde das ist. Der hat Angst, dass er wieder sündigt. Das ist jemand, der bereut hat. Weil wenn er nicht bereut hätte, der würde sagen, okay, wann kriege ich mein Geld wieder, damit ich wieder diese Sünde begehe. Ein solcher Entschluss gelingt dem Reuigen zu Beginn gewöhnlich nur durch Zurückgezogenheit, Schweigen, wenig Essen, wenig Schlaf, den Erwerb erlaubten Leben und Lebensunterhalts, sowie dadurch, dass er zweifelhafte Dinge und Begierden bei Speisen und Kleidung meidet. Also wer ist Kandidat für sowas? Der vorsichtig lebt. Der achtet bei jedem Schritt und Tritt. Der wird am ehesten diesen Entschluss fassen, mache ich nicht. Also zur Krankheit wieder. Jemand, der sagt, also eine Lungenentzündung, das bringt mich um. Ich will nie wieder eine Lungenentzündung. Möge Allah uns bewahren. Jedes Mal, wenn der duscht oder wenn der die Klimaanlage macht, ist er vorsichtig, oder nicht? Der sagt, nee, also lieber nicht, oh, es kann Wetter, Umschwung, oder nicht? Diese Vorsicht, diese Sensibilität, das ist der Grund, warum er gar nicht erst krank wird. Wer aber nicht vorsichtig ist, okay, egal, Klima an und ich dusche dabei. Ja, also dann ist klar, was passiert, ja. Einige der Frommen sagten, wer im Verlassen einer Begierde aufrichtig ist und siebenmal gegen seine Seele ankämpft, wird danach nicht mehr mit ihr geprüft. Also solche Aussagen, barakallahu fikum, sind Erfahrungsberichte. Das ist jetzt kein Hadith des Propheten, alayhi salatu wassalam. Es kann sein, dass unser einer 70 Mal dagegen ankämpfen muss. Aber bei ihm hat es geklappt. Siebenmal nein. Der Drang kommt? Nein. Der Drang kommt? Immer noch nicht. Der Drang kommt schon wieder? Nein. Der Drang kommt schon nach dem siebten Mal? Shaitan hat gesagt, okay, tschüss, bei dem brauchst du gar nicht mehr zu versuchen. Oder die Seele. So wie ein Baby, das entwöhnt wird. Ja, nach ein Säugling. Einmal? Nein. Zweimal? Nein. Dreimal? Nein. Es will nicht mehr. Gut, einige brauchen länger, ja, je nachdem. Ja. Aber auf jeden Fall, irgendwann wird dieses Kind nicht mehr die Muttermilch suchen. Ja. Und deswegen heißt es ja auch in so einem Gedicht, وَنَّفْسُكَ الطِّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ وَنَّفْسُكَ الطِّفْلِ. Und die Seele ist wie ein Junge. إِنْ تُهْمِلْهُ, wenn du ihn vernachlässigst, شَبَّ عَلَى الرَّضَاعِ, also der wird erwachsen mit Muttermilch. Und wenn du ihn entwöhnst, wird er entwöhnt sein, dann wird er die Muttermilch nicht mehr verlangen. Und es wurde gesagt, wer von einer Sünde aufrichtig bereut und sieben Jahre standhaft bleibt, kehrt niemals zu ihr zurück. Bitteschön. Der eine sagt siebenmal, der andere sagt sieben Jahre. Das bedeutet aber, du wirst das Ziel erreichen. Ankämpfen, nochmal ankämpfen. Nochmal ankämpfen, noch einmal ankämpfen. Es ist kein Mensch, der kämpft, wird verlieren. Derjenige, der verliert, ist derjenige, der nicht kämpft. Der aufgibt, der die Hoffnung verliert, der wird verlieren. Aber jeder, egal welche Sünde du begangen hast, egal wie schlimm sie ist, kämpfst du dagegen an, bereust du immer aufs Neue, versuchst du immer das Gute zu machen, du wirst, und wenn es nur die letzte Sekunde vor deinem Tod ist, wirst du die Sünde bekämpfen. Shaitan sagt dir, vergiss es. Du hast schon seit 2 Wochen Reue gemacht und du hast Lust auf diese Sünde. Komm, sündige. Aber nein, so ist es nicht. Du darfst nie die Hoffnung aufgeben. Aber ich habe 1000 Mal gesündigt, ich jedes Mal, und ich sage im Ramadan, höre ich auf, und dann nach Ramadan geht's weiter, und ich habe Hajj gemacht, und ich habe danach wieder gesündigt, ich habe Umrah gemacht, ich habe danach wieder gesündigt. Ja, weit. Lebst du noch? Ja. Atmest du noch? Ja. Also weit. Vielleicht nach der 5. Hajj hörst du auf. Nach der 10. Umrah hörst du auf. Nach dem 20. Ramadan hörst du auf. Eins ist sicher. Du wirst aufhören. Weil Allah das versprochen hat. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Diejenigen, die auf unserem Weg sich abmühen, die werden wir recht leiten. Dann sagt er die verschiedenen Stufen der Menschen hinsichtlich der Beständigkeit in der Reue. Die Menschen lassen sich hinsichtlich ihrer Reue in 4 Gruppen einteilen. Die erste Stufe, dies ist derjenige, der bereut und bis an sein Lebensende standhaft auf seiner Reue bleibt. Er holt nach, was er versäumt hat und denkt nicht daran, zu seinen früheren Sünden zurückzukehren. Ausgenommen jene unbeabsichtigte Fehltritte, denen kein Mensch im Alltag völlig entgehen kann. Und das sehen wir doch sehr oft. Jemand hört auf zu rauchen, Alhamdulillah, bis zum Tod raucht er nicht mehr. Jemand hört auf, Alkohol zu trinken, bis zum Tod trinkt er keinen Alkohol mehr. Jemand hört auf, im Haram zu arbeiten, bis zum Tod. Eine Frau macht Taube, zieht al-Hijab, bis zum Tod zieht sie al-Hijab. Das haben wir zuhauf, Alhamdulillah. Dies ist die wahre Standhaftigkeit in der Reue. Ihr Besitzer gehört zu denjenigen, die den guten Taten vorangehen. Diese Reue wird At-Tauba An-Nasuh, also die aufrichtige Reue genannt. Und diese Seele wird An-Nafs Al-Mutma'innah, die beruhigte Seele genannt. Auch unter ihnen gibt es Unterschiede. Bei manchen sind die Begierden durch die Herrschaft der Erkenntnis Allahs so sehr unterworfen worden, dass ihr Widerstand nahezu verstummt ist. Andere befinden sich weiterhin im Kampf gegen ihre Seele und führen unablässig den inneren Dschihad gegen sie. Es gibt einige, da traut sich die Seele gar nicht mehr an die Sünde zu denken. Weil man ganz genau, die Seele weiß ganz genau, wenn ich nur überlege, kriege ich es ab. Derjenige, in dem diese Seele ist, der wird sofort Koran lesen, fasten, spenden und so weiter und so fort. Andere, da traut sich die Seele immer noch. Und wie wär's? Und? Aber jetzt können wir schon wieder, oder nicht? Und er kämpft dagegen. Nein, können wir nicht. Sollen wir? Nein, sollen wir nicht. Wollen wir? Nein, wollen wir nicht. Er hat die Oberhand, aber die Seele will nicht still bleiben. Also diese beiden Formen gibt's. Die eine Seele, kein Mucks mehr. Und wie kommt das? Durch mehr Ibadah natürlich. Je mehr Ibadah, umso weniger hat die Seele diese Glut, diese Feuer, Schlechtes zu verlangen. Ja. Je weniger Sauerstoff, desto weniger Feuer ist da. Also du nimmst der Seele diesen Sauerstoff der Begierde, also brennt sie nicht mehr. Der andere, da ist sie, aber der kann sie sofort löschen. Die Flamme kommt, zack, wird sie gelöscht. Mit Astaghfirullah, A'udhu Billah min Shaitan Rajim, mit Ablenken, lass uns in die Moschee gehen, lass uns einen Urlaub machen, islamisch konform und so. Auf jeden Fall, der weiß, wie er diesen Brand löscht. Die zweite Stufe. Dies ist derjenige, der den Weg der Standhaftigkeit in den grundlegenden Gehorsamshandlungen und hinsichtlich der schweren Sünden eingeschlagen hat. Dennoch bleibt er nicht frei von kleineren Verfehlungen, die ihn gelegentlich ereilen, nicht weil er sie bewusst plant, sondern weil sie sich im Verlauf seines Lebens ereignen. Immer wenn er eine solche Sünde begeht, tadelt er sich selbst, bereut und fasst erneut den Entschluss, künftig die Ursachen dieser Sünden zu meiden. Dies ist An-Nafs Al-Lawwama, die tadelnde Seele, weil sie ihren Besitzer wegen seiner verwerflichen Zustände ständig tadelt. Auch dies ist ein hoher Rang. Aber Sekunde mal, der sündigt doch. Ja, ja, aber der kämpft. Auch dies ist ein hoher Rang, wenn auch unterhalb der ersten Stufe. Tatsächlich befinden sich die meisten Reumütigen auf dieser Ebene. Denn das Böse ist mit der Natur des Menschen vermischt, sodass kaum jemand völlig davon frei bleibt. Das Höchste, was der Mensch erreichen kann, ist daher, dass seine guten Taten seine schlechten überwiegen und dadurch seine Waagschale schwerer wird. Dass die Waagschale der schlechten Taten völlig leer bleibt, ist hingegen selten. Möge Allah uns vergeben. Diesen Menschen gilt Allahs schöne Verheißung, الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Diejenigen, die die schweren Sünden und die schändlichen Taten meiden, außer geringfügigen Verfehlungen. Gewiss, dein Herr ist von umfassender Vergebung. Auf diese Stufe weist auch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam hin. Dieser Hadith ist aber nicht stark, also daif. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ. Gewiss, Allah liebt den gläubigen Menschen, der geprüft wird, der in Versuchung gerät, in Fitna gerät und immer wieder reuevoll zu ihm zurückkehrt. Auch wenn der Hadith jetzt hadithtechnisch nicht ganz authentisch ist, die Überlieferungskette, da hapert es ein bisschen, aber der Inhalt ist islamkonform. Denn Allah hat uns so erschaffen, dass wir den Versuchungen ausgesetzt sind. Allah Azza wa Jal weiß, dass wir sündigen. Und er liebt die Reue. Das heißt, durch andere Belege aus Koran und Sunna finden wir, dass das, was hier steht, richtig ist. Allah liebt den Reumütigen. Wer ist der Reumütige? Derjenige, der gesündigt hat. Du kannst du nicht bereuen, wenn du nicht gesündigt oder du sündigst, dann bereust du. Wenn Allah sich freut auf die Reue seines Dieners mehr als jemand, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der mit seinem Tier, auf dem Hab und Gut war, auf der Reise war, mitten in der Wüste und zack ist das Tier weggelaufen. Mitten in der Wüste dachte er, so, ich lege mich jetzt hin, ich warte auf den Tod. Als er aufgewacht ist, sah er dieses Tier mitsamt Hab und Gut da. Da sagte er, O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Er hat sich versprochen, aus Freude, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Diese Freude, dass er sein Tier getroffen hat, ist nichts im Gegensatz zur Freude, dass du wieder da bist. Allah freut sich, dass du wieder da bist, dass du wieder vor ihm stehst im Gebet, dass die muslimische Frau wieder da ist mit ihrem Hijab, dass du wieder da bist, dass du mit deinen Eltern wieder gut umgehst, dass du wieder da bist, dass du endlich aufgehört hast mit der Haramarbeit, dass du wieder da bist. Da freut sich Allah mehr als dieser Mann, als sein Tier wieder da war. Obwohl es bei ihm um Leben und Tod ging. Bei Allah geht es nicht um Leben und Tod, er braucht uns nicht. Aber er ist so liebevoll, dass er dich haben möchte, bei ihm im Paradies. Also, Allah Azza wa Jal liebt den Reumütigen. Das ist derjenige, der die Sünde bedauert. Die dritte Stufe, dies ist derjenige, der bereut und seine Zeit lang standhaft bleibt. Danach überwältigt ihn jedoch seine Begierde hinsichtlich einer bestimmten Sünde, sodass er sie begeht, weil er nicht imstande ist, seine Begierde vollständig zu bezwingen. Dennoch hält er an die Gottesdienste fest, meidet viele andere Sünden, obwohl er ebenfalls die Möglichkeit und das Verlangen dazu hätte. Lediglich eine oder zwei Begierden
überwältigen ihn. Er wünscht sich, Allah möge ihm die Kraft geben, sie vollständig zu überwinden und ihn vor ihrem Übel zu bewahren. Sobald er die Sünde begangen hat, bereut er sie und verspricht sich selbst erneut die Reue. Dies ist an-Nafs al-Musawwilah, also die stets zur Sünde aufrufende Seele. Und zu diesen Menschen sagte Allah, وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. الله أكبر. Und andere haben ihre Sünden bekannt, gestanden. Ja, Rabbi, ich gestehe. Sie vermischten eine gute Tat mit einer anderen, schlechten. Was sagt jetzt Allah? Vielleicht wird Allah ihre Reue annehmen. Und vielleicht im Koran bedeutet sicher. Wenn Allah asa sagt, vielleicht meint er sicher. Allah kennt dich, er kennt mich. Er ist unser Schöpfer, er hat uns erschaffen. Er weiß, wie wir sind. Also tue Gutes. Sein Zustand lässt Hoffnung zu, weil er beständig gute Taten verrichtet und die Sünde hasst. Zugleich ist seine Lage gefährlich, weil er die Reue immer wieder aufschiebt. Vielleicht ereilt ihn der Tod, bevor er bereut. Ja, Rabbi, bewahre uns davor. Ja, Rabbi, lass uns nicht mit einer Sünde sterben, ja, Rabbi. Denn die Taten werden nach ihrem Ende beurteilt. Ausschlaggebend ist dein Ende, nicht wie du begonnen hast. Deshalb muss der Mensch seine letzte Stunde fürchten. Jeder Atemzug könnte der letzte sein. Darum soll er über seine Atemzüge wachen und sich davor hüten, vom Tod überrascht zu werden. Die vierte Stufe. Dies ist derjenige, der bereut, eine Zeit lang standhaft bleibt und anschließend wieder völlig in seine Sünde zurückfällt, ohne überhaupt an Reue zu denken oder sein Verhalten zu bedauern. Möge Allah uns davor bewahren. Dies sind die Beharrlichen auf der Sünde. Ihre Seele ist an-Nafs al-Ammaratu bis-Su, die zum Bösen antreibende Seele. Also vorhin sagt er an-Nafs al-Musawwila, die Seele, die das Aufschieben und Beschönigen einflüstert. Wie As-Samiri sagte, Musa a.s. sagte, Surah Taha, وكذلك also Samiri sagte وكذلك سولت لي نفسي. Er hat ja den Kindern Israels gesagt, sie sollen das Kalb aus Gold machen. Er sagte, das hat mir meine Seele verziert, verschönert, mir eingeflüstert oder ja, deswegen al-musawwila. Diese vierte Stufe, das ist al-ammara bis-su. Ich denke, habe ich al-ammara bis-su vorhin gesagt oder al-muhim. Also, das ist die vierte, der bereut nicht mehr. Al-Intikas, möge Allah uns davor bewahren. Entgleisung, möge Allah uns davor bewahren. Der will gar nicht mehr zurück. Für einen solchen Menschen ist ein schlechtes Ende zu befürchten. Seht ihr, warum? Er kämpft nicht mehr. Er hat aufgegeben. Und leider gibt es einige so. Die kämpfen einmal, zweimal, dreimal gegen die Sünde und sagen sich, nee, ich bin für die Sünde erschaffen. So, ich muss, ja, bereu. Nein, ohne, brauche ich, es bringt nichts. Das war's dann. Also, was erwartet dieser jetzt? Also, wie soll er sich heilen? Stirbt er jedoch im Zustand des Tauhid, so besteht Hoffnung, dass er letztlich aus dem Höllenfeuer gerettet wird, wenn auch möglicherweise erst nach langer Zeit. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ihn Allah aufgrund eines verborgenen Grundes, den niemand kennt, vollständig vergibt. Ja Rabbi, bewahre uns davor. Ja Rabbi, wir wollen gar nicht erst in die Hölle, ja Rabbi. Ja Rabbi, wir ertragen die Hölle nicht. Also beschere uns eine aufrichtige Reue. Doch sich auf eine solche Hoffnung zu verlassen, ist töricht. Denn wer sagt, Allah ist großzügig, seine Schatzkammern sind unerschöpflich und meine Sünden schaden ihm nicht, den sieht man dennoch die Meere überqueren, um einen einzigen Dinar zu verdienen. Würde man ihm sagen, wenn Allah doch so großzügig ist, dann bleib einfach zu Hause, vielleicht versorgt er dich dort. Würde er denjenigen für unwissend halten und antworten, der Lebensunterhalt wird durch Anstrengung erworben. Ebenso verhält es sich mit Rettung. Sie wird durch Gottesfurcht erlangt. Also durch Anstrengung. Inshallah machen wir dann an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Möge Allah unsere Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden umwandeln in gute Taten. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته